lese noch einmal zwei Verse, die Peter eben schon vorgelesen hat aus Apostelgeschichte 2. Und plötzlich kam aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind. Und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen, die Apostel, und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Herr, heilige uns in Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Ich spreche ja immer diese kurzen Worte aus Johannes 17 nach der Textlesung. Heilige uns in Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und heute an Pfingsten ist es vielleicht umso notwendiger, denn ich weiß nicht, ob es über einen christlichen Festtag so viel Streit, Chaos, Unordnung, verschiedene Meinungen gibt wie über Pfingsten. An Weihnachten, wenn wir Weihnachten feiern und an die Bibel glauben, ist die Sache klar. Da streitet man nicht über Jungfrauengeburt oder nicht. Es ist klar, es ist Gottes Sohn. An Karfreitag ist es klar, da ist das Kreuz. An Ostern ist es klar, da ist die Auferstehung. Und an Himmelfahrt ist es klar, da ist die Himmelfahrt. Und an Pfingsten ist es nicht klar. Was ist das? Wer ist der Geist und was tut er und warum reden die in Sprachen und wie sollen wir damit umgehen? Bist du Charismat? Diese Frage wurde mir einmal gestellt. Oder bist du Pfingstler? Ich weiß es nicht genau. Als ich 2014 auf einer Konferenz war, auf einer Hirtenkonferenz vom EBTC, und die Frage hat mich ganz tief verletzt und getroffen. Ich bin jetzt nicht so, ich habe eher ein dickes Fell, würde ich sagen. Aber das hat mich richtig getroffen aus folgendem Grund. Ich habe mit meinem Studium angefangen an der PH und es ging gleich mit weltanschaulichen Fächern los. Anthropologie, also wie ist der Mensch, in Theologie, Gott und Bibel, das war da alles vermengt und das waren solche Glaubensangriffe. Und dann war ich 2014 direkt im zweiten Semester auf dieser Hirtenkonferenz und wer schon mal dort war, da stehen dann irgendwie 500 Männer und Pastoren und die singen manchmal nicht, das röhrt richtig aus voller Kehle, die Lieder und das ist richtig, das tat so gut, inmitten von 100 Männern zu stehen und ich weiß, ich glaube, wir haben großer Gott, wir loben dich gesungen und da brach es richtig aus mir raus. Das war so ermutigend zu wissen, ich stehe hier mit vielen, vielen anderen Kämpfern für den Herrn, jeder an seinem Ort und jetzt sind wir zusammen. Das war so ein bisschen so eine Apostelgeschichte 2 Moment für mich. Da kamen keine Feuerflammen, aber für mich persönlich unglaublich ermutigend. Und dann stehe ich am Büchertisch in der Pause und ein älterer Herr kommt zu mir und fragt mich, ob ich Charismat bin und will mit mir über den Heiligen Geist reden. Und ich sage mir, erstens hast du nichts Besseres zu tun, als beim Singen Glaubenspolizist zu spielen und deine Brüder hier anzuschauen, wer wie singt. Und zweitens, was ist dein Problem? Warum darf nicht ein junger Mann bei einem Lied, das 500 Jahre alt ist, Tränen bekommen? Was ist los mit uns? Was ist falsch mit uns? Warum musst du jetzt mit ihm über seine Rechtgläubigkeit sprechen? Er hat es bestimmt gut gemeint. Ich weiß auch nicht, wer das war. Aber mich hat es tief getroffen und gezeigt, über dieses Thema, jetzt nicht singen, aber der Geist, Gefühle im Glaubensleben, Emotionen, Lebendigkeit und all diese Dinge, da ist gar nicht so eine große Einheit. Und deswegen, ihr Lieben, ich lade uns ein, das wird heute eine Themenpredigt. Wir werden ganz viel in der Bibel blättern. Und ich hoffe, du hast sie dabei. Eine ganz warme Einladung. Jetzt, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir brauchen nicht Glaubenspolizist spielen, wie der Herr damals. Aber bring die Bibel mit, blätter mit, lies mit und prüf das Ganze. Denn dieses Thema vom Heiligen Geist ist so tief und so wunderbar. Und wir brauchen das. Warum sind wir da so vorgeprägt, vielleicht so ängstlich in diesem Thema? Das ist geschichtlich begründet in der Kirchengeschichte. Und ein amerikanischer Bibellehrer hat es mal charismatisches Chaos, charismatic chaos genannt. Und deswegen sind wir da so vorgeprägt, weil jeder von uns wahrscheinlich schon mal in Berührung kam oder vielleicht auch in Gottesdiensten war, wo man während des Gottesdienstes dachte, weiß auch nicht. Das ist jetzt sehr lebendig, das ist jetzt sehr wild, Ich war einmal da, wo plötzlich alle begannen, in Sprachen zu reden. Und ich stand, also in ihrer Sicht Sprachen, das waren keine echten Sprachen. Und es war sehr seltsam für mich. Vielleicht warst du schon mal in einer ähnlichen Situation. Charismatic Chaos, charismatisches Chaos. Warum? Ich habe kurz drei Bilder oder Mini-Videos mitgebracht, um uns zu zeigen, was ist los in den letzten 100 Jahren in der Kirche gewesen. Plötzlich sehen Gottesdienste so aus. Plötzlich stehen mit Anzug wedelnde Pastoren auf der Bühne und schlagen um sich und geisterfüllt fliegen irgendwelche Menschen scheinbar um. Das erinnert mich eher an Smackdown, Wrestling oder andere Sachen. Aber das ist echt, das ist nicht gespielt. Amerika natürlich, von daher kommt es meistens. Plötzlich sind Pastoren da, die auf ihren Privatchat angesprochen werden von einer Journalistin und dann so reagieren. Spendenfinanzierte Privatchats natürlich. Und spätestens nach diesem Interview war wahrscheinlich niemand mehr, hat sich niemand mehr gefragt, ob Kenneth Copeland, so heißt der Mann im blauen Anzug, den Geist erfüllt ist. Nur die Frage ist, welcher Geist ist da in ihm? Also charismatisches Chaos. Chaos pur. Und wirklich die Stelle aus 1. Korinther, die Paulus nennt und sagt, wenn ihr das so macht, die Leute werden eure Gottesdienste kommen und denken, ihr seid von Sinnen. Da stimmt doch was nicht mit denen. Was ist los mit diesen Leuten, wo plötzlich alle tanzen und lallen und fliegen und mit Sakkos um sich wedeln? Ist das das, was Apostelgeschichte 2 meint? Wenn das der Heilige Geist ist, bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob ich ihn haben möchte. Weil es ist seltsam, das ist komisch, das ist Unordnung. Und jetzt passiert aber Folgendes. Als im 19. Jahrhundert, am Ende des 19. Jahrhunderts diese Bewegung aufkommt, übrigens vermutlich auch aus richtigen Motiven, meistens beginnen Reformen aus guten Motiven, weil die Kirche größtenteils eingeschlafen war. Da sah ein Gottesdienst völlig ungerührt aus. Dieselben alten Lieder, dieselben alten Predigten, dasselbe Alte, und dann geht jeder nach Hause und lebt 6 Tage wieder weiter. Und dann kommt dasselbe Alte wieder. Und dann sagen Christen, was ist los mit euch? Wir brauchen Leben. Wo ist Apostelgeschichte 2 in unserer Gemeinde? Wahrscheinlich gute Motive, aber dann kippt man auf der anderen Seite vom Pferd. Und das kommt dabei raus. Und ich will nicht vom Pferd fallen. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Ich will fest im Sattel sitzen. Was sagt denn Gott uns sein Wort über den Geist und über sein Wirken? Das wollen wir uns anschauen. Uns 3 Fragen stellen. Wer ist der Heilige Geist? Was tut der Heilige Geist? Und wie werde ich erfüllt mit ihm? Ich hoffe, du hast dich schon mal mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Vielleicht sitzt du zum ersten Mal hier heute im Gottesdienst, vielleicht schon seit Jahrzehnten. Egal wie, diese Frage betrifft uns. Denn wenn es stimmt, was die Bibel über den Geist Gottes sagt, dann brauchen wir ihn jeden Tag, jede Stunde unseres Glaubenslebens. 1. Frage, wer ist der Heilige Geist? Wer ist es? Und der 1. Punkt ist, er ist eine Person. Er ist eine Person. Der Heilige Geist, er spricht von sich selbst in der Bibel mit einem Ich. Mehrfach. Nur 2 Beispiele. Apostelgeschichte 10, die Verse 19 und 20. Achtet mal ganz genau hier auf den Wortlaut. Während aber Petrus über die Erscheinung nachsann, er hatte ja eine Vision von den Tieren, sprach der Geist zu ihm, siehe, 3 Männer suchen dich, steh aber auf, geh hinab, zieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Hier spricht eine Person, ich habe sie gegeist, ich habe sie gesandt. Der Geist ist nicht irgend so eine ominöse Kraft, die Kraft des Universums oder irgendwelche Schwingungen oder sonst irgendwas. Er ist eine Persönlichkeit. Er hat eine Identität, eine Person. Apostelgeschichte 13, Vers 2 sagt genau das Gleiche. Sondert mir nun Barnabas und Paulus ab. Es ist ein direkter Auftrag. Er sagt hier an die anderen Ältesten in Antiochia, ich habe etwas vor, gebt mir Paulus und Barnabas. Ich will etwas mit ihnen tun. Er ist ein Ich. Er ist eine Person. Der Heilige Geist, er hat Gefühle. Ich brauche nicht erklären, was eine Emotion ist. Ein Kind von den ersten Monaten an spürt das. Emotionen wie Wut, wie Hass auf der bösen Seite, Emotionen wie Freude und Liebe auf der anderen Seite. Der Geist, er hat Gefühle. Er hat Emotionen. Jesaja 63, Vers 10 sagt uns das. Sie aber, sie sind widerspenstig gewesen und haben seinen Heiligen Geist betrübt. Wie geht es ums Volk Israel, die Gott den Rücken kehren? Und Jesaja sagt, oder Gott spricht zu Jesaja, der Heilige Geist, mein Geist, er ist betrübt, er ist getroffen. Es bewegt ihn. Römer 5, Vers 5 spricht über eine Emotion des Heiligen Geistes. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, wie? Durch den Heiligen Geist. Liebe Gottes wird ausgegossen wie ein Wasserfall über dürres Land, wie durch den Geist in das Leben von Menschen hinein. Epheser 4, Vers 30, diesen Vers, da könnte man fast einen Finger drin halten, in der Bibel werft euch, werdet immer wieder auf ihn zurückkommen heute. Epheser 4, Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Betrübt ihn nicht. Vertreibt ihn nicht, heißt es an anderen Versen, die wir uns später anschauen werden. Der Geist Gottes, er ist eine Person mit einem Ich, mit einer Persönlichkeit. Achtung, er hat keinen Körper, das habe ich nicht gesagt. Ich komme gleich dazu, aber er ist eine Person und er hat Gefühle. Dinge bewegen ihn. Dinge erregen ihn. Er fühlt über Dinge. Und nicht nur über Dinge, sondern über dich und über mich. Drittens, er handelt in Raum und Zeit. Mir ist es erst jetzt in der Vorbereitung aufgefallen, Vers 2 in der Bibel, hier steht zwar jetzt nicht 1. Mose 1, Vers 3, sondern Vers 2, Vers 2 in der Bibel, noch bevor Jesus einmal erwähnt wird, wird wer erwähnt? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Aus irgendeinem Grund ist es Gott so wichtig, dass in Satz 2 seines Wortes der Geist auftritt. Und wie tritt er auf? Das ist sein Wesensmerkmal, seine Hauptaufgabe. Er ist die verkörperte Gegenwart Gottes in seiner Schöpfung. Er schwebt über den Wassern. Er ist da in diesem noch Tohuwabohu. Das ist ja dieses Wüst und Leer der Erde. Bevor die Schöpfung weitergeht, ist der Geist da in Raum und Zeit. Der bringt die Gegenwart Gottes in die Schöpfung hinein. Wir haben eben gelesen vom Pfingstereignis, Apostelgeschichte 2. Achtet mal genau auf diese Ortsangaben, die hier drin sind. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Wahrscheinlich dieses Oberstübchen, wo sie sich immer trafen, irgendein Dachzimmer. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher, erfüllte das ganze Haus, ist nicht symbolisch gemeint, das echte Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt. Seht ihr diese ganzen Präpositionen? Mit, auf, unter, über, neben. Der ist in Raum und Zeit da. Und in diesem Moment, 2025 Pfingstsonntag, ist der Heilige Geist hier. In diesem Moment. Wir sehen ihn nicht, er hat keinen Körper. Aber er ist da. Er ist immer da. Er ist die Gegenwart Gottes in seiner Schöpfung. Er ist eine Person, aber nicht nur das, er ist der Heilige. Das braucht man nicht erklären, das ist sein Name. Er ist der Heilige Geist. Und dieses Wort Heilige, wenn wir das ganz genau in der Übersetzung nehmen, heißt es eigentlich der ganz andere. Der absolut Unähnliche. Heilig, anders, unähnlich. In Bezug auf wen? In Bezug auf uns. Der Heilige Geist, er ist der völlig andere. Er hat Naturähnlichkeit mit Gott. und ist damit anders als die Welt. Er ist völlig rein, er ist völlig untadelig, er ist völlig geweiht, er ist völlig heilig. Und es ist der Grund, warum es uns eigentlich Unbehagen macht, wenn wir Sätze hören wie: Der Heilige Geist ist hier in Raum und Zeit. In mir löst es Unbehagen aus, wenn ich an meine Wochen denke, wenn ich an meine Gedanken denke. Weil wenn er heilig ist, was bin ich dann? Und wenn er da ist, was denkt er dann? Er ist nicht nur heilig, er ist Gott. Das ist nicht so sehr das Thema heute, ich will es nicht zu sehr vertiefen, aber er hat göttliche Eigenschaften, Ewigkeit, Hebräer 9, Allgegenwart, Psalm 139. Wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist? Er ist da, immer, in jedem Moment unseres Lebens, bei jedem Atemzug, bei jedem Herzschlag, bei jedem Gedanken, bei jeder Tat, bei jedem Wort, war er da, ist er da und wird er sein. Er ist allwissend, er erforscht und durchdringt selbst Gott den Vater, sagt 1. Korinther 2, Vers 10, und teilt uns dann mit. Er ist Gott. Das ist der Geist. Man könnte noch viel mehr dazu sagen. Ich versuche, einen kurzen Abriss zu geben und uns vor allem mitzunehmen in den zweiten Punkt, was er tut. Was tut er? Er ist eine Person. Er ist heilig, heilig, heilig. Und er ist Gott. Aber was tut er? Ich will uns 12 Aufgaben nennen. Und du musst dir nicht alle 12 merken, aber nimm dir mal 3. Wenn ich das runtergehe und dann sage, 3 will ich mir wirklich merken. Schreib sie mir vielleicht auf oder schreib mir alle auf, aber die 3 nehme ich mit. Da will ich nachsinnen. Das will ich mitnehmen. Das soll ja was mit uns machen, eine Predigt, dass es in uns bleibt, wir es uns aufnehmen. Was tut der Geist? 12 Dinge, Achtung, das sind nicht nur 12, ich habe nur 12 genommen. Da könnte man wahrscheinlich auch 20 oder 40 oder 50 Dinge nennen. 12 Dinge, wir starten mit der ersten. Was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? Er nimmt Jesu Platz in den Gläubigen ein. Hier wollen wir ein bisschen länger stehen bleiben. Die anderen gehen dann relativ schnell, die anderen 11. Das ist der wichtigste Punkt. Bitte schlagt auf mit mir Johannes 16. Wenn wir über den Heiligen Geist reden, müssen wir über Johannes 16 reden, weil hier lehrt Jesus selbst am ausführlichsten über seinen Geist. Und er sagt Erstaunliches zu seinen Jüngern. Ich glaube, sie begreifen das noch nicht so in der Tiefe in dem Moment, aber später werden sie es verstehen. Johannes 16, ich lese ab Vers 5. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter oder der Fürsprecher oder der Tröster, der Beistand, der Helfer, wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Ihr müsst euch einen Moment vorstellen, es ist die Abschiedsrede Jesu. Er wird wenige Tage später sterben. Und er kündigt sehr oft seinen Tod und seine Himmelfahrt und seine Auferstehung an. Und die Jünger sind natürlich getroffen, verwirrt, ängstlich. Und Jesus sagt ihnen, es ist gut, dass ich weggehe. Wenn ich bleiben würde mit euch, könnte ich nicht den senden, der in euch sein wird. Das heißt, Jesus sagt, die Gemeinde heute, also der Zustand nach Johannes 16, Apostelgeschichte 1, ist ein weitaus besserer Stand und Status, wie der, den seine Jünger hatten, als Jesus bei ihnen war. Ich bin mir ziemlich sicher, du hattest diesen Moment schon in deinem Glauben. Ich hatte ihn, wo ich dachte, wie schön wäre es, einmal einer der 12 Jünger zu sein. 3 Jahre müssten es ja nicht mal sein. Eine Woche würde schon, ein Tag von mir aus, dabei zu sein am See Genezareth, das zu sehen, wie er heilt und predigt und wie er betet, wie er mit den Leuten umgeht. Wie schön wäre das. Vielleicht hätte ich nie wieder einen Glaubenszweifel. Dann wird es mir immer gut gehen, es nur einmal zu sehen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es auch nur mir so, aber ich hatte schon ein paar Mal die Gedanken beim Lesen der Evangelien. Jesus sagt hier in Johannes 16, nein, nein, ich muss gehen, damit etwas kommt, was noch viel, viel herrlicher, größer, weitgehender ist. Und ich vermute aus folgendem Grund, das ist jetzt die Deutung dieses Textes. Jesus war bei seinen Jüngern. Er war nicht in seinen Jüngern. Er ging mit ihnen, er aß mit ihnen, er predigte, er lehrte bei ihnen. Aber wenn er körperlich nicht bei ihnen war, siehe sie Genezareth und Sturm, haben sie Angst und schreien und sie fühlen sich hilflos wie ein Kind, das im Supermarkt vergessen wurde. Und sie schreien Jesus und dann muss er kommen und ihnen helfen. Die Situation heute ist völlig anders. Er sagt es selber, ich werde meinen Geist zu euch senden. Und wenn wir jetzt in diese Berichte schauen von Apostelgeschichte 2 und 4 und vielen anderen, heißt es nicht, der Heilige Geist kam auf sie, er kam in sie. Jesus ist jetzt im Himmel, aber er hat seinen Geist gesandt, damit er jetzt in seinen Nachfolgern lebt. Gott nimmt Raum in Menschen. Das ist das Wunder von Pfingsten, ihr Lieben. Das ist unbegreiflich, diese Tiefe zu verstehen. Ich bin ja in mir eine Seele oder ein Geist oder wie auch immer wir es nennen sollen, ein Ich. Und wenn ich zum lebendigen Glauben an Jesus Christus komme, eine Wiedergeburt erfahre, wir sprechen gleich darüber, dann nimmt Gott Raum in mir. Ich bin wie zwei Personen in mir, geistlich natürlich gesehen. Gott übernimmt Kontrolle, Leitung, Macht, Führung, Stärkung. Paulus bestätigt uns diesen Gedanken in Römer 8, Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Sehen wir es wieder? Im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Ihr Lieben, immer wieder fragen Leute, gerade wenn es darum geht, anzufangen, Jesus nachzufolgen, Richtung Taufe zu denken oder am Anfang des Glaubens zu stehen, aber manchmal auch in Glaubenskrisen, bin ich wirklich gerettet? Bin ich wirklich ein Sohn oder eine Tochter Gottes? Ihr Lieben, wer den Heiligen Geist bekommen hat, in wem er Wohnung genommen hat, der weiß es. Im selben Kapitel Römer 8 heißt es, und der Geist Gottes bezeugt mit meinem, mit eurem Geist, dass ihr Kinder Gottes seid. Und dann dieser wunderbare, aber auch erschreckende Vers aus 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und der Geist Gottes in euch wohnt. Mich überkam wirklich dieses Erschrecken die letzten Tage. Ich gehe gerade in der Morgenandacht in der Schule. Mit meinen Fünfern sind wir gehen einfach durch die Bibel durch in den Bildergeschichten. Und wir sind gerade bei der Stiftshütte. Und ich habe mich vorbereitet auf die Predigt und ich habe ihnen die Stiftshütte erklärt. Und während ich ihnen die Stiftshütte erkläre, das Heiligtum und das Allerheiligste, und die Schekina, die Heiligkeit Gottes, die über dieses Zelt kommt oder den Wohnung in dem Zelt, fällt mir ein, während ich das ganz aufgeregt in 500 erzähle. Und das, Samuel, soll in dir passiert sein? Dein Tempel Gottes, in dir wohnt Gott. Und Paulus sagt es ja in 1. Korinther 3 im Hintergrund von Chaos, von Sünde in der Gemeinde, von Streit in der Gemeinde. Er sagt, Leute, was ist los mit euch? Habt ihr es vergessen? Wisst ihr es nicht? Ihr seid der Tempel des Allerheiligsten Gottes. Sein Geist wohnt in euch. Lieben, wenn das wahr ist, und es ist wahr, es steht ja da, es ändert alles. Alles in deinem und meinem Leben. Man braucht niemandem erklären, dass alles anders ist, wenn man von einem Sünder, der in Ketten der Sünde lag, zu einem Tempel Gottes wird, in dem der Geist Gottes wohnt. Alles wird anders. Und so lasst uns ausgehend davon, 11 weitere Aufgaben anschauen, die der Heilige Geist tut und bewirkt und neu in eine Freude, in eine Begeisterung, in eine Dankbarkeit kommt, zu sagen, das steht mir zu als Gläubigem. Erst oder zweitens, er bewirkt die Wiedergeburt. Kürzlich sprach ich mit dem anderen Ältesten aus einer anderen Gemeinde und er sagte, und das ist jemand, der schon lange, lange, lange im Glauben ist, ich weiß ja nicht mal, wie die Wiedergeburt funktioniert. Er sagt mir, ja, selbst nach 40 Jahren im Pastorendienst muss man sagen, ich habe es oft gesehen, wie Menschen eine Wiedergeburt erlebt haben. Ich weiß, was es theoretisch geistlich ist, aber eigentlich weiß ich es nicht. Weil da ist ein Moment, wo ein Mensch erlebt in seinem Leben und er lehnt Gott ab und er lebt in seinen Sünden, er ist in diesen Ketten und dann passiert was und Gott sieht ihn und er beginnt sein Wort zu lesen und irgendwann kommt der Moment, von dem Jesus in Johannes 3, die Verse 5 bis 8 spricht. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Ich hoffe so sehr, dass du drin bist. Ich hoffe so sehr, dass du in diesem Reich bist. Ein Reich, dessen Tür nirgendwo hier in dieser Welt zu finden ist. Nirgendwo. Ein Reich, das du dir nicht durch Leitern hochklettern und erarbeiten kannst. Ein Reich, das wie im Geist nur zu sehen ist. Vers 6, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich zu dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Und vielleicht sitzt du hier und ringst genau damit. Das sind in dem, was ich gesehen habe und bei mir selbst erlebt habe, das ist so unglaublich kräftezehrend, davor zu stehen, wenn Gott beginnt zu wirken, aber man steht noch in diesen alten Ketten und man weiß nicht, gehöre ich zu ihm, bin ich sein Kind oder nicht? Ringe damit, suche nach ihm, schau aufs Kreuz, suche Jesus, bete und irgendwann wird dieser Moment kommen und du wirst es wissen, ja, ich bin sein Kind, ja, ich bin von Neuem geboren. Aber wenn du es nicht bist, dann ist alles unwichtig jetzt. Das brauchst du. Was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Damit heißt es, was menschlich ist, bleibt menschlich. Aber was vom Geist kommt, das kommt von Gott. Er bewirkt die Wiedergeburt. Drittens, er verwirklicht die Sohnschaft. Ich wünschte, ich könnte euch das besser erklären, aber ich kann es noch nicht. Aber dieser Vers ist so tief. Da geschieht etwas in der Wiedergeburt, das Auswirkungen alle Ewigkeit hat. Der Heilige Geist macht den sündigen Menschen zu einem Sohn und einer Tochter Gottes. Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Das tut der Heilige Geist in uns. Und wir vergessen das so schnell. Es kann so schnell gehen und man ist sich nicht mehr bewusst, der lebendige Gott hat Wohnung genommen in mir, hat mich, meine Seele neu zu Leben kommen lassen, eine Wiedergeburt geschenkt. Und er hat gesagt, du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter und mein Geist. In ihm kannst du rufen, Vater, zum Schöpfer von Himmel und Erde. Viertens, er tauft in die Gemeinde. Wir werden hier in ein paar Wochen einen Taufgottesdienst feiern und wir werden rein menschlich Unspektakuläres sehen. Wir hatten mal jemanden hier in der Gemeinde, der war als Besucher da bei einer Taufe und als er reinkam, da guckte er nach vorne und sagte, hör die, renovieren die gerade noch, weil der sah hier alles abgeklebt. Der dachte, hier würde noch gestrichen werden. Und irgendwann mal ging jemand ins Wasser rein, der hatte das Becken gar nicht. Der dachte, was ist hier los? Also das ist vielleicht dann schon spektakulär, wenn man das nicht kennt, das Untertauchen. Aber das ist nichts, kein Weihwasser, das ist Wasser aus dem Hahn. Es ist nichts Besonderes auf den ersten Blick. Aber in der geistlichen Welt, da geschieht etwas. geschieht etwas, was so tief und so herrlich und so groß ist. Wir lesen davon in 1. Korinther 12, Vers 13. Zweimal wird es hier gesagt. 1. Korinther 12, Vers 13. Denn in einem Geist sind wir alle, und ihr redet hier von Ortsgemeinden, also zum Beispiel wir hier in Böbingen, sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. In der Taufe, und ich denke, er meint hier das große Bild, also die Bekehrung, Wiedergeburt und die Taufe, die ja zusammengehört, sagt er, da geschieht etwas in der geistlichen Welt, da nimmt der Geist den Menschen, der vorher nicht zu Gott gehörte, und er tauft, er nimmt ihn mit hinein in seine Gemeinde und er macht zu einem Leib, er fügt zu Organen zusammen, wir werden das später uns noch genauer anschauen. Ihr Lieben, wir dürfen das nicht einfach für normal nehmen. Gemeinde ist wie der Kegelverein oder der Hundezuchtverein, da kommt man zusammen als Interessensgemeinschaft. Nein, wir haben hoffentlich das gleiche Interesse, und es ist der Herr, aber es ist geistlich. Und der Heilige Geist, er nimmt dich und mich, und schau, hier ist nicht die Elite gemeint, irgendwelche besonders großen Prediger und sonst etwas, Söhne und Töchter, Menschen, und er tauft sie in eine Gemeinde. Und er hat einen Zweck damit. Fünftens, der Heilige Geist, er überführt von Sünde. Er überführt von Sünde. Ich vermute, wir können diesen Vers absolut nehmen. Ich denke tatsächlich, dass der Mensch in seiner Seele so tot ist, sein moralisches Gewissen so kaputt ist, das würde der Geist Gottes nicht, auch schon vor der Wiedergeburt, in Gnade wirken, wir würden nicht mal erkennen, was gut und böse ist. Wir würden nicht mal begreifen, wie verloren und wie böse unsere Handlungen sein können. Johannes 16, Vers 8. Und wenn er, der Geist, gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Wenn der Heilige Geist das nicht tut, da können wir unsere Türen zuschließen, geschlossen hinhängen, alle nach Hause gehen, dann ist alles zwecklos. Alles zwecklos. Der Geist muss überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Und so oft wir Christen, wir versuchen es mit Argumenten, mit großen gesellschaftlichen Transformationen, mit irgendwelchen Veranstaltungen und Musicals. Und das hat ja irgendwo seinen Raum. Aber was wir brauchen, ist Geist. Schaut mal, wie unspektakulär Apostelgeschichte 2 ist. Die sitzen irgendwo im Dachgeschoss und beten. Und dann geschieht es. Sechstens, er gibt Kraft. Ganz simpel. Er gibt Kraft. Und vielleicht geht es dir wie mir, dass ich manchmal denke, ich kann nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. Einfach so diesen ganzen Rucksack von Verantwortung und Last und Müdigkeit und was da so kommt, einfach weg. Keiner nickt, wahrscheinlich geht es nur mir manchmal so. Aber er gibt Kraft. So einfach, wie es da steht. Und nicht nur in den ganz schlimmen, tiefen Phasen, Depressionen oder was auch immer. 2. Mose 31, ich lese es jetzt nicht vor, es ist die Geschichte der Entstehung der Stiftshütte. Und da heißt, ich lese es doch vor, das ist so ermutigend. 2. Mose 31, 1 bis 4. Da geht es nicht um geistlich Weltbewegendes, um Erweckungen oder irgendetwas. Hier geht es um einen Handwerker. Er baut Großes, er baut die Stiftshütte. Aber schaut mal, für die Alltagsaufgaben, für etwas, was er sonst nicht könnte, sonst bräuchte er den Geist nicht, bekommt er ihn. 2. Mose 31, Abvers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen, Bezalel, den Sohn des Uri, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda, und habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit, Verstand und Können für jedes Kunsthandwerk, Pläne zu entwerfen, um in Gold, Silber und Bronze zu arbeiten. Hier geht es schon um eine geistliche Sache gerade, er baut die Stiftshütte, aber das ist so profan, so weltlich. Er gibt Verstand, Können und Weisheit, dass er ausgerüstet ist für das Werk. Und ihr Lieben, warum beten wir nicht? Wir tun es ja aber nicht öfter. Andauernder, freudiger zum Herrn und sagen, Herr, das steht jetzt heute vor mir. Ich komme da nicht durch. Ich werde schon irgendwie mich durchwurschteln, aber ich brauche dich. Und ich brauche Verstand, Weisheit, Können, vielleicht Geduld. Das dürfen wir dann selber einfügen, was wir brauchen. So sende doch deinen Geist. Er wohnt ja bereits in mir. Hilf mir. Er gibt Kraft. Apostelgeschichte 1, Vers 8, genau der Vers, der hier an der Kanzel hängt. Dort heißt es ja, und ich werde den Geist senden. Und in der Kraft des Geistes werdet ihr es tun. Und wir dürfen darum bitten. Wir dürfen nicht, wir müssen darum bitten. Siebtens, er beruft zum Dienst. Und da haben wir oft dann Angst davor. Häufig hört man das, wenn dann jemand eine Berufung hat, so stimmt das wirklich. Vielleicht wurde auch das oft dann missbraucht und jeder fühlte sich berufen. Ich hörte mal von einem, der war ein Jugendlicher, der fühlte sich berufen, Klavierspieler in einer amerikanischen großen Gemeinde zu sein. Und da zweifelte ich dann auch an der Berufung, weil ich glaube, die haben in Amerika schon genug Klavierspieler in ihren großen Gemeinden. Vielleicht nach Ozeanien als Klavierspieler in die Gemeinde. Das wäre meine Berufung. Die würden vielleicht jemanden brauchen. Lord, let me preach, if possible, at the beach. Gell? Herr, lass mich predigen, wenn möglich, am Strand. Also da muss man manchmal vielleicht schon fragen und auch vorsichtig sein mit dieser ganzen Berufung. Und da fühlt man sich zu allem irgendwie berufen. Wenn man zu allem berufen ist, ist man zu nichts mehr berufen. Aber es ist eine absolute Realität. Nicht an einem Verslein irgendwo mal am Rand, überall. Lies unter dieser Perspektive die Evangelien, die Apostelgeschichte, die Briefe. Berufung, Berufung, Berufung. Und da müssen wir sehr vorsichtig auch sein, Leuten nichts menschlich dann irgendwie aufzuschwatzen, wenn jemand kommt und sagt, Gott redet, ich habe sein Wort gelesen und ich war im Gebet und da ist diese Sache und da muss es manchmal geprüft werden. Aber da müssen wir schon vorsichtig sein, weil wenn der Geist Gottes in Menschen wohnt, dann leitet er sie und dann beruft er sie. Schaut mal, wie das in Apostelgeschichte 13 aussieht. Das ist eine wunderschöne Stelle, da beten Barnabas, Paulus und vermutlich die Pastoren oder Leiter der Gemeinde in Antiochia. Für nichts Spezielles, oder wir wissen es zumindest nicht. Und sie fasten auch. Also nochmal, hier ist eine geistliche Tiefe. Das ist nicht oberflächlich. So kurz zwei Lieder gesungen und plötzlich ist jeder berufen zu irgendwas. Es ist Tiefe, Ernsthaftigkeit, die Suche nach Gott. Und dann in Vers 2 heißt es, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Achtung, Vers 3, da fasteten und beteten sie. Sie prüfen das nochmal. Und da redet der Geist, wie weiß ich nicht, aber so, dass es ihnen klar war. Und sie fasten und beten und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Lieben, wie viel geistlicher Segen geht verloren, dass wenn Gott uns ruft, uns beruft, und ich meine nicht immer rauszugehen und Gemeinden zu gründen sofort, zu Diensten, zu Gesprächen. Kürzlich sagte meine Frau zu mir, dass sie so auf dem Herz hat, jemand zu schreiben und am nächsten Tag fragt, ja, hast du geschrieben? Nee, noch nicht. Und ich kenne das ja sehr gut. Sag ich, ja, aber wenn ich doch den Gedanken habe, dann mach's doch einfach, dann prüfe ich's kurz und dann mache ich das und sag, Herr, ich will dir ja dienen. Ist ja nicht für mich, ist es für dich und für dein Reich. Achtens, er bewahrt. Könnten wir das einmal sehen, wie viel er uns schon bewahrt hat? Das wissen wir ja nicht, weil wenn man bewahrt wurde, dann hat man es ja nicht passiert, das Unglück. Aber er bewahrt. 2. Timotheus 1, Vers 14. Hier ermahnt er gerade Timotheus, standhaft zu sein, geradlinig zu sein und sagt, bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der und wieder in uns wohnt. Er bewahrt. Wir dürfen ihm danken dafür. Er bewahrt und er festigt. Neuntens, er leistet Fürbitte. Er leistet Fürbitte. Eine der für mich persönlich schönsten Stellen des Neuen Testaments aus Römer 8, wir lesen es gleich. Aber schaut mal erstmal, Judas ermutigt in seinem Brief, im Heiligen Geist zu beten. Judas 20, Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Ich glaube nicht, dass das irgendwas Komisches ist. Wir wollen ja gleich immer irgendwas draus machen. Wir können es einfach so nehmen, wie es da steht. Und wie uns Römer 8 es weiter erklärt. Dass der Heilige Geist unser Fürsprecher, unser Vertreter, vielleicht unser Rechtsanwalt vor Gott ist, der, ich war immer wieder mit Schülern im Gericht, dann sagt der Angeklagte da irgendwas und es klingt überhaupt nicht überzeugend und gut und dann springt der Anwalt ein oder sagt ihm pscht und dann redet der Anwalt und denkt man, okay, das jetzt macht es Sinn. Jetzt ist es hier alles wasserdicht und der hat es dann schön alles so hingelegt, dass es möglichst gut ist für den Angeklagten, den er vertritt. So in der Art, sagt uns Römer 8, macht der Heilige Geist das. Römer 8, 26. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Im Kontext geht es hier um Leid, das ganze Seufzen der Schöpfung in Sünde. Und das kennen wir ja, das kennen wir gut. Aus unserem Leben. Aber wir sind nicht allein. Da ist der Geist, der in uns wohnt und er übersetzt. Er nimmt und er bringt es vor Gott in unaussprechlichen Seufzern. Er steht ein für den Gläubigen. Zehntens, er vergibt Gaben. Ich will nicht alles lesen aus 1. Korinther 12, die Verse 4 bis 11. Es ist mitunter eine der großen Stellen, ihr Lieben. Paulus verwendet für nicht viele Themen ganze Kapitel der Bibel. Eigentlich die Themen, die mir einfallen, wo es wirklich kapitelweise darum geht, ist nur das Evangelium. Zorn Gottes, wir haben es von Nico letzte Woche gehört, Sünde und Schuld, Jesus am Kreuz, all diese Punkte in Christus sein, das ist, wo Paulus ganze Briefe damit füllt. Andere Themen, die Anwendungen sind relativ kurz. Über Ehe, Epheser 5, mal ein Abschnitt, dann nochmal ein paar andere Punkte, das war's. Vielmehr hat er nicht darüber geredet. 1. Korinther noch mal ein bisschen, ging es aber um die Scheidungsfrage. Das Thema Gaben und Leib, dem gibt Paulus Kapitel. 1. Korinther 12 bis 14, drei Kapitel. Später geht es noch weiter in der Anwendung. Römer 12 bis 14, ganze Kapitel, wo er darüber spricht, dass es ihm so wichtig, dass die Gläubigen das begreifen, dass sie in einen Körper zusammengefügt sind, in Christus, und dass der Heilige Geist sie dort hineingestellt hat. Also wenn du in dieser Gemeinde bist, ist es nicht nur Zufall, weil du auf einmal hier in Böbingen gewohnt hast und eine Gemeinde gesucht hast, so war das menschlich, aber Gott hat dich reingestellt. Und nicht einfach, um dann da zu sitzen, sondern um Teil, eine Funktion zu haben. So sagt er in 1. Korinther 12, Abvers 4, es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist ein und derselbe Geist. Und dann nennt er die Gaben. Ich will jetzt nicht alle vorlesen, es wäre zu lang. Und dann heißt es nach dem Abschluss über diese Gaben 11, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Ich habe es immer wieder in meinen Predigten gesagt in letzter Zeit und es ist so ein wichtiger Punkt. Gläubige, die saft- und kraftlos dahingehen, die die Freude im Herrn nicht spüren, für die Glaube Last ist, eine Sache ist eigentlich nahezu immer da, sie nutzen ihre geistgegebene Gabe nicht. Sie leben für sich und wer im Geist ist, lebt nicht mehr für sich. Er lebt für den Herrn und für den Nächsten und das ist sein tiefstes Glück, es ist für ihn nicht Last, manchmal schon, aber in der Regel ist es Glück pur. Weil könnte es etwas Größeres geben, wie der lebendige Gott, der in mich Schurken kommt und dann mein Leben verwandelt und mich gebraucht im Leben von anderen? Die Voraussetzung dafür natürlich auch 11. Er heiligt. Er ist der Heilige Geist, er heiligt. Galater 5, die Früchte des Geistes. Die Stellen, die es sagen, der Geist, der heiligt. An anderen Stellen heißt es der Geist der Heiligung. Er kommt ins Leben und er lässt nicht, was ist. Er erneuert, er macht auch nicht nur Renovierung, Tapeten abkratzen, der macht, wie Simon es, glaube ich, gesagt hat, Grundsanierung. Da kommt alles raus, nicht immer gleich, Aber das ist sein Hauptwille, er ist der Heilige Geist. Und wo Sünde ist, da ist der Geist Gottes nicht. Wo Sünde ist, da wird er darauf hinweisen, ins Gewissen des Plagens. Und das werden wir gleich sehen, das Wort Gottes in Erinnerung rufen. Und da wird Erneuerung kommen. Aber das ist seine Aufgabe, zu heiligen. Und zwölftens, das ist bei uns noch bei niemandem passiert. Wir leben noch. Aber es wird ein Moment kommen, da werden wir sterben. Und wenn du sagst, in diesem Leben brauche ich den Heiligen Geist nicht, spätestens da wird ihn jeder brauchen. Ich hoffe, wir sagen es nicht, wir brauchen ihn nicht in unserem Leben. Unser Körper wird sterben und er wird tot sein. Und Römer 8, Vers 11 sagt, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Ihr Lieben, wir brauchen diesen Geist für unsere seelische Auferstehung, die Wiedergeburt, und auch für die körperliche Auferstehung. 12 Aufgaben, es gäbe noch viele mehr. Ich hoffe, wir merken, wir brauchen ihn. Da wird jetzt kein Gläubiger da sitzen und sagen, ich mache einfach weiter wie bisher. Vielleicht machst du es ja schon, das ist wunderbar. Aber wenn man sagt, ich habe ihn völlig missachtet in meinem Leben, mir war das gar nicht bewusst. Gott in mir und diese Dinge bewirkt er, an denen arbeitet er. Dann müssen wir vielleicht Buße tun. Dann müssen wir ins Wort gehen und vielleicht mal sagen, einen Monat lang, da lese ich mal die ganzen Stellen durch und lass Gott mal wirken in mir. Lass ihn zu mir reden und mir zeigen. Vielleicht sitzt du hier und sagst, Gaben ist mein Thema. Dann geh in diese Texte, bete darüber. Vielleicht sagst du, Heiligung, ich kämpfe an diesen Dingen. Der Geist Gottes wohnt in dir und will dich verändern. Aber, und das ist die dritte Frage, ja, wie erlebe ich ihn dann? Mal ganz konkret, ich wünsche mir das. Ich wünsche mir, dass er in mir wirkt und dass dieses langweilige, saft- und kraftlose Leben in der Nachfolge aufhört. Ich will ihn erleben und Veränderung und dass er in mir wirkt. Wie geht es? Lass uns zuerst mal anschauen, wie es nicht geht. Oder wie man gegen den Geist arbeitet. Das ist fast ein bisschen zu schön ausgedrückt. Ich war neu verwundert, wie deutlich die Bibel und wie häufig sie davon spricht und davor warnt, nicht gegen den Geist zu arbeiten. Epheser 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist. Betrübt ihn nicht. Schauen wir mal in den Kontext, wie betrübe ich ihn denn? Warum sagt Paulus es hier an dieser Stelle? Schaut mal, worüber er vorher spricht, vor Vers 30. Deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit, zürnt und sündigt nicht. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor. Vers 31, Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung, Bosheit. Das soll nicht weg. Und mitten in dieser Auflistung und betrübt nicht den Geist. Das ist es, was ihn betrübt. Das ist es, was... Vielleicht trifft es dieser Vergleich nicht ganz, aber wenn du Brillenträger bist und mal in so richtig in ein feuchtes Auto steigst und auf einmal beschlägt alles und du siehst gar nichts mehr, und dann steht man aus und versucht da rumzureiben und damit man wieder sehen kann. Und der Geist, er wird betrübt, es wird wie blind, es wird die Orientierung fehlt, weil da Sünde ist, weil da Schuld ist. Aber auch weiter, Apostelgeschichte 5, die Verse 3 und 8. Die Geschichte von Ananias und Sapphira, ich kürze es ein bisschen ab. Zu beiden sagt Petrus, zuerst zu Ananias, du hast den Geist belogen. Zu Sapphira, du hast den Geist versucht. Die Sünde richtet sich nicht gegen Petrus und die Apostel, sondern gegen den Geist Gottes. Ich will hier keine Systematik irgendwie aufbauen, wo sie nicht ist. Ich kann nicht sagen, welche Sünde ist den Geist belügen? Und sie lügen ja hier. Sie sagen nicht, im Namen des Heiligen Geistes sage ich, dass ich mein ganzes Grundstück hier verkauft habe, sondern sie lügen einfach in der Gemeinde. Aber in irgendeiner Art und Weise, Petrus ergibt ihm so eine so ein Gewicht und sagt, was ihr gemacht habt, betrifft nicht uns Menschen. Ihr habt den Geist belogen, ihr habt den Geist versucht und die Folge ist Tod. Wirklicher leiblicher Tod hier. Galater 3, Vers 3. Der Geist, der kann vernachlässigt werden. Lass uns diese Verse Galater 3, 1 bis 3 lesen. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, den Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Dies allein will ich von euch lernen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr es jetzt im Fleisch vollenden? Was ist hier der Hintergrund? Gesetzlichkeit. Christen, die sagen, das schaffen wir schon selber. Wir haben jetzt unsere Gebote, wir geben uns jetzt Mühe. Und Paulus sagt, ihr vernachlässigt den Geist. Ihr wollt selber schaffen? Ihr wollt euch selber euer christliches Reich aufrichten? Vergisst es, ihr unverständigen Galater, sagt er. Im Geist habt ihr begonnen in der Wiedergeburt. Und in der Heiligung wollt ihr jetzt auf euch gebaut voranschreiten, zum Scheitern verurteilt. Es ist wirklich, ist mal einfach nur traurig, Christen zu beobachten, die in dieser Gesetzlichkeit leben, denen Freude fehlt, denen Veränderung fehlt. Lass es uns nicht sein, die den Geist vernachlässigen. Wir müssen begreifen, die Veränderung kommt durch ihn. Und mit ihm sollen wir gefüllt sein. Der Geist, der kann ausgelöscht und gedämpft werden. 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Und dem Geist kann widerstanden werden. Ich kann euch das nicht erklären, das kann Gott alleine, aber in irgendeiner Art und Weise sagen all diese Stellen das Gleiche. Der Wille, den ich an den Tag lege, in Bezug auf Gott und seinen Geist, hindert oder mehrt sein Wirken. Nochmal, ich will jetzt hier nicht, die Bibel gibt uns nicht mehr, aber das wird aus all den Stellen klar, das sind ja Aufrufe, hindert ihn nicht, betrübt ihn nicht, belügt ihn nicht, löscht ihn nicht, dämpft ihn nicht, widersteht ihm nicht. Am Ende muss ich sagen, ja, genau das will ich nicht, ich will den Geist haben. Und deswegen will ich Schluss machen mit dem Alten, will meine Schuld bekennen, will Altes hinter mir lassen, will die Sicht wieder schärfen. Und das ist der positive Punkt, wie es geht, wie man, Achtung, ich habe in Klammer geschrieben, fortlaufend mit dem Geist erfüllt wird. Denn es gibt eine große, aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob ich es Irrlehre nennen würde, aber falsche Lehre, dass man einmal eine Wassertaufe bekommt und dann eine Geistestaufe, so ein einmaliges, riesiges Geisterlebnis, von dem man dann den Rest seines Lebens zehrt. Also jeder Gläubige müsste oder könnte dann so ein Apostelgeschichte 2 Moment haben. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Wäre jetzt zu lange, hört euch mal die letzte Bibelstunde, vielleicht auch von Roman an, die vorletzte, da ging es kurz darum. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Sondern, wann immer wir von Geisterfüllung lesen, ist es eine fortlaufendes Erfülltwerden. Es ist wie ein Brunnen, der fortlaufend in diesen Kübel fließt und ihn füllt und füllt. Und dann kann man, wir haben es eben gesehen, dämpfen, löschen. Und das Wasser wird nicht mehr fließen, es wird leerer werden. Aber es ist nicht ein einmaliges Ereignis. Wie wird man mit Heiligen Geist erfüllt? Jetzt wird es ganz praktisch. Und ich glaube, die Antworten, vielleicht sind die uns zu einfach, aber das sagt die Bibel nicht. Und dann bleibe ich auch dabei. Der erste Punkt ist, singe privat und in der Gemeinde Anbetungslieder. Wir sagen, was? Was hat das damit zu tun? Das steht in Epheser 5, Vers 7, Vers 18. Genau so steht es da. Epheser 5, Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Auch hier wieder fortlaufend. Werdet erfüllt. Zwei Dinge werden hier gegenübergestellt. Einmal berausche dich nicht mit Wein. Wein kommt extern von außen in den Menschen hinein und nimmt eine berauschende Wirkung und eine Art Kontrolle für sein Handeln. In sehr dummer Art. Und Paulus sagt, das sollt ihr nicht machen. Es gibt schlechte, böse Einflüsse, wie viel Wein. Ich würde sagen, wenig Wein ist kein schlechter Einfluss. Es gibt schlechte, böse Einflüsse. Mach das nicht. Da übernimmt etwas Kontrolle über dein Leben und es ist nicht gut für dich. aber werde erfüllt mit dem Geist. Wie? Jetzt kommt der Punkt 19. Redend zueinander, in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen. Es ist nicht der einzige Weg, aber Paulus sagt, ein Weg, um gefüllt zu werden mit dem Geist, ist in der Gemeinde, aber ich denke auch privat, zu singen und zu anbeten. Ich habe es gestern meiner Frau gesagt, sagt sie, guck, ich muss immer sagen, komm, wir singen noch ein Lied. Du willst ja nie. Ja, muss ich sagen, absolut. Warum fällt mir das schwer manchmal zu Hause? Was gibt's Schöneres, wenn man sogar noch Instrumente spielen kann? Muss es aber nicht sein. Dem Herrn zu singen, zu spielen, ihn anzubeten. Und das bringt Paulus in Verbindung mit dem Geist gefüllt werden. Achtung, nicht mechanisch. Je mehr Lieder ich singe, desto mehr Geist habe ich. Das ist natürlich Unsinn. Aber eine Haltung, sagen, ich habe diese Haltung der Anbetung, des Dankes. Und da beginnt der Geist zu wirken. Und ich glaube, du kennst das, wenn du im Glauben bist. Das geht uns hier so beim Singen. Mir geht es oft so. Dann steht man beieinander und singt. Und neben mir steht auch jemand und singt. Und dann ist diese Gemeinde da, die singt, die sagt, ja, Herr, das, genau das ist es. Der Geist kommt. Zweitens, wie werde ich mit dem Geist fortlaufend erfüllt? Bete privat und bete in der Gemeinde. Apostelgeschichte 5 sagt uns, und deswegen dieses Fortlaufende, wir haben ja heute mehrfach von der Ausgießung des Geistes gelesen, Apostelgeschichte 2, und dieselbe Gemeinde trifft sich einige Zeit später, Apostelgeschichte 5. Und da passiert aber wieder etwas. 5, Vers 31. Die Stelle stimmt nicht, wahrscheinlich ist es 4, 31. Ja, 4, 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Hier geschieht was. Und es geschieht immer. Nicht vielleicht in so einer Aufregung wie hier. Das ist die erste Zeit der Gemeinde. Aber ich würde es auch nicht immer kleinreden. Ihr Lieben, glauben wir daran in unseren Gebetsveranstaltungen. Und wenn auch nur 10 hier sind, dann ist der Geist Gottes da. Und da muss man sich schon fragen, warum bebt denn bei uns die Städte nicht? Ich brauche ja gar kein Erdbeben, ich meine ein geistliches Beben. Dieser Ernst, dieses Dranbleiben, dieses Herr, wirke, tue, mache, greif ein. Herr, wir brauchen dich. Herr, wir können nicht mehr. Herr, du musst kommen. Diese Dringlichkeit, die brauchen wir. Und dann verspricht es uns die Bibel, dann wird der Geist kommen. Dritter Punkt, verinnerliche die Bibel. Ich habe bewusst nicht geschrieben, lies die Bibel. Wir lesen viel zu viel, wir verinnerlichen viel zu wenig. Bringt nichts, 5 Kapitel rauf und runter mal. Verinnerlichen. 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt, denn alle Schrift Gottes ist Theopneustos, ist von Gott eingehaucht. Und dieses Wort eingehaucht meint den Geist. Die Schrift ist geistgehaucht, könnten wir sagen. Und wenn ich sie lese und aufnehme, fülle ich mich mit dem Geist, weil es sein Wort ist. Die Bibel zu verinnerlichen. Und dann sagt ja Jesus in Johannes 16, Vers 6, und dieser Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Aber um jemanden zu erinnern, muss er es ja wissen. Also ich kann mich an nichts erinnern, was ich nicht weiß. Dann ist es ja was Neues lernen. Das heißt, es muss schon da sein. Und dann nimmt der Geist es und er... In den Momenten, wo wir vielleicht in Versuchung, in Ablenkung, in Kraftlosigkeit sind und dann gibt er uns das. Das ist wie Kraftempfang, das Wort und es wirkt. Aber Bibel muss verinnerlicht werden, nicht nur gelesen werden. Und es ist so viel mehr. Das braucht Zeit und Ruhe und Gedanken und nichts, was blinkt und piept und vibriert und ablenkt. Einfach Ruhe. Ein Stift und ein Notizheft und die Bibel. Und der Herr und mehr nicht. Und mein letzter Punkt, und das ist eine lange Predigt, und danach höre ich auf. Begebe dich dauerhaft unter den Einfluss der Geistesgaben der Geschwister deiner Ortsgemeinde. Langer Satz, aber ich konnte es nicht kürzen. Da darf nichts raus. Jeder dieser Punkte ist wichtig. Prüft es selber in 1. Korinther 12. Genau das ist hier die Aussage. Wir brauchen unsere Geschwister. Ich will euch damit nicht langweilen, weil ich es oft in meinen Predigten sage, aber mir ist es so klar geworden, ihr Lieben, ich habe Folgendes beobachtet. Und ich bin jetzt kein Glaubenspolizist, ich möchte das ja nicht sein, habe ich ja vorher gesagt. Ich mag das nicht, wenn man andere beobachtet, einfach selber singen und machen. Aber in letzter Zeit sind viele christliche Leiter gefallen. In verschiedensten Dingen. Macht, Sex, die üblichen Dinge. In jedem dieser Leben gab es eine Sache, und das haben die Freunde später gesagt. Irgendwann haben sich diese Leiter, die mal gesund waren im Herrn, die den Lauf gelaufen sind, von ihren Ortsgemeinden entfernt. Entweder emotional, vielleicht waren sie noch da, aber nicht mehr wirklich, oder auch wirklich. Dann waren sie auf einmal Reiseprediger. Und ihr Lieben, es ist leicht, Reiseprediger zu sein. Aber Reiseprediger werden meistens komisch irgendwann. Weil du gehst von Ort zu Ort und predigst. Und wenn Gott dich auf eine ganz übernatürliche Art und Weise schleift und reibt und an einem wirkt, wird man seltsam, wird man schwach, saft- und kraftlos. Ein Gläubiger braucht eine Ortsgemeinde. Er muss sie haben. Egal wer, ob Prediger oder Einfacher, wir brauchen einander. Dieses Bild des Körpers. Die Leber kann nicht sagen, ich gehe jetzt woanders hin. Du brauchst Herz und Niere und Haut und Hirn. Und so brauchen wir einander. Und meine Frage ganz konkret an dich. Bist du unter diesem, ich habe bewusst Einfluss geschrieben, nicht Berührungspunkte mal, sondern Einfluss ist Zeit, ist dabei sein, ist teilen. Und dann beginnt Gott zu wirken und zu verändern und zu schleifen. Und der Geist beginnt, unser Herz zu füllen. Wir könnten diese Liste wahrscheinlich auch noch weitermachen, aber es sind nur 4 Punkte zum Ende. Ihr Lieben, der Heilige Geist. Wir brauchen ihn. Und wir müssen erfüllt werden mit ihm. Wenn wir wollen, dass unser Leben Kraft hat. Und wenn wir wollen, dass unsere Gemeinde Kraft hat. Nicht zahlenmäßig wächst, das ist völlig egal. Kann sein, dass wir uns in 5 Jahren verdoppeln. Aber wenn es geistlich nicht wächst, bringt es nichts. Dann schadet es wahrscheinlich. Dann brauchen wir den Geist aktiv. Lass uns doch die nächsten Wochen nehmen. Und dieses Thema, vielleicht jetzt in Pfingstferien hast du vielleicht frei, sagen, Herr, das will ich machen. Ich glaube, wir haben draußen sogar einen Kurs, wenn ich bestellen ihn gerne, über den Heiligen Geist. Ich arbeite das durch. Ich will es verstehen und begreifen. Ich will die Texte lesen. Und dann bin ich ja selber gefüllt. Und dann kann ich jemanden zum Kaffee einladen, kann sagen, komm, da reden wir jetzt mal drüber. Und das wollen wir mehr verstehen. Und dann legt Gott einem das aufs Herz. Und so wächst seine Gemeinde. Und so wachsen wir in seinem Geist. Und jetzt lass uns beten, einmal aufstehen und beten, dass Gott doch genau das auch in uns tut.